Kunst gehört theoretisch allen, Sichtbarkeit aber nur wenigen. Hast du dir eigentlich jemals überlegt, warum bestimmte Gemälde perfekt beleuchtet in so sündhaft teuren Museen hängen? Wir tauchen heute mal tief in diese Exklusivität der Kunstszene ein. Stell dir diese Kunstwelt einfach mal wie einen extrem elitären VIP-Club vor. Jeder darf sich Künstler nennen und draußen in der Kälte vor der Tür stehen, aber reinkommt halt nicht unbedingt der mit dem besten Bild.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Ich freue mich heute auf einen Gesprächspartner ganz besonders. Ich habe ihn seinerzeit im Raum Münster kennengelernt. Er arbeitet mittlerweile für eine Stiftung, ist dort für Kunst und Kultur der Beauftragte, insbesondere für die Kunstvermittlung. Ich freue mich heute ganz besonders mit Justin Schwirz zu sprechen. Er hat Kommunikationswissenschaften in Münster studiert. Er hat Kunst und Kommunikation in Osnabrück studiert, hatte einen Aufenthalt am College of Arts in Sydney. Und heute diskutieren wir darüber, wer entscheidet eigentlich, was Kunst ist. Sind es Gatekeeper? Sind es Museen, Sammler, Galerien oder Kunstkritiker? Damit diskutieren wir heute mit Justin Schwirz. Hallo Justin.
Hi Mino oder Michael, ich freue mich auf jeden Fall heute hier zu sein. Ich würde mal sagen, wir starten einfach mal rein. Ich bin gespannt, worauf wir kommen.
Ich freue mich ganz besonders. Wir haben uns kurz geschlossen im Vorfeld und festgestellt, dass uns das Thema ja irgendwo beschäftigt, wenn man in der Kunstwelt unterwegs ist. Wer bestimmt die Regeln? Wer entscheidet, was Kunst ist? Wer entscheidet, wer sichtbar wird am Markt, am Kunstmarkt? Rein theoretisch gehört die Kunst allen, die Sichtbarkeit aber nur ganz, ganz wenigen. Starten wir dort einmal ein. Du hast eine hohe Expertise, gerade in dieser Kunstkommunikation, in diesen Wissenschaften. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass Kunst eben doch nicht so frei ist und zugänglich, wie es nach außen hin oft präsentiert wird?
Ja, also ich sag mal so, auf Kindheitserinnerungen zurückgreifen kann ich da jetzt nicht mehr. Das ist irgendwie liegt zu weit hinten, auch wenn ich schon früh als Kind von meinen Eltern an die Kunst herangeführt wurde. Aber das waren dann immer Museumsbesuche und die habe ich einfach so für mich so hingenommen und auch, dass da halt quasi schon so vorgelebt oder vordiktiert wurde, was als Kunst zu gelten oder zu sehen ist, habe ich gar nicht wirklich in Frage gestellt, aber ich denke, wahrscheinlich tut man das als Kind auch gar nicht. Dann kam, glaube ich, die wirklich prägnanteste Situation war, da habe ich mich noch selbst in der Ausbildung befunden, also bevor ich so gesehen meinen akademischen Weg gegangen bin und bin Versicherungskaufmann geworden, aber da habe ich ziemlich schnell gemerkt, okay, das bin ich halt einfach nicht. Also das ist ein Job, der, oder vielleicht kenne ich ihn dann doch nicht genug, aber dem fehlt es an Kreativität, zumindest für meinen Geschmack. Und das hat mich dann eigentlich wieder in die Kunst getrieben, also selbst künstlerisch tätig zu werden. Ich habe früher als Kind oder wie viele halt auch einfach ja kreativ gearbeitet, gezeichnet, gemalt. Und das war dann so gesehen mein Ausgleich. Und dann habe ich immer schneller, zumindest für mich gemerkt, ob das jetzt so überschätztes Selbstbewusstsein war, weiß ich nicht. Aber ich dachte mir, okay, krass, ich glaube, ich schaffe hier gerade wirklich etwas, was Leute interessieren könnte und was zumindest mir sehr viel Energie gibt. Und habe mich dann einfach, weil ich auch aus dem Raum Münster komme, nach Münster begeben und bin einfach mal alle Galerien abgeklappert. Mit meinem Portfolio, so gesehen, auf dem Handy. Und die Galeristen und Galeristinnen erstmal gefragt oder mich vorstellen wollen und gefragt, wonach die denn überhaupt ihre Künstlerinnen und Künstler aussuchen und ob ich mich mal vorstellen dürfte. Und ich glaube, es waren so 11, 12 Galerien, die ich da wirklich besucht habe. Und ich hatte bei keiner Galerie die Gelegenheit, mich wirklich vorzustellen, beziehungsweise überhaupt etwas zu zeigen, weil direkt die Frage quasi kam, ob ich denn von der Akademie käme. Also ob ich wirklich Kunst studieren würde und nicht einfach nur Kunst an einer Universität, sondern wirklich freie Kunst an der Akademie. Und sobald ich das halt verneint habe, wurde mir eigentlich schon die Tür gezeigt. Und es kann natürlich sein, dass ich da auch einfach zu naiv war, mit Sicherheit. Aber auf der anderen Seite hat mich das wirklich schockiert, weil ich mir dachte, okay, Wahnsinn, also was sagt denn mein Abschluss oder, sage ich mal, meine akademische Laufbahn jetzt gerade darüber aus, was ich denn für, also was ich für Fähigkeiten habe und was ich schaffe. Vor allen Dingen, also wie gesagt, ich habe jetzt nicht freie Kunst studiert, deswegen will ich mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Da lernt man mit Sicherheit sehr viel. Aber auf der anderen Seite habe ich da immer trotzdem den Eindruck, dass die Akademien auch dafür da sind, das eigene Potenzial zu fördern und zu kanalisieren und gar nicht wirklich jemandem etwas direkt beizubringen vielleicht. Ja, und das war so der Moment.
Ich will da mal einhaken. Du hast sehr weit ausgeholt, sehr, sehr spannend. Ich kenne das von anderen Künstlern auch, die sogenannte Kaltakquise, die dann Galerien von sich aus aufsuchen, sich dort bewerben. Ich habe vielfach die Erfahrung gehört, dass sie dort abgelehnt werden, dass sie vor geschlossenen Türen stehen, dass sie gar nicht beachtet werden. Teilweise in einem Fall, das fand ich sehr krass, wurde der Künstler gar nicht beachtet. Man hat ihn direkt wirklich in Richtung Ausgang wieder verwiesen. Finde ich sehr, sehr schlimm in dem Moment, es wirklich nur krass von dem Abschluss abhängig zu machen, den derjenige dann irgendwo hat oder nicht hat. Lass uns mal näher in diese Spielregeln, die du ja mittlerweile, du bist ja akademisch jetzt geprägt in diesem Bereich und arbeitest auch in diesem Bereich, die du jetzt in den letzten Jahren mitbekommen hast. Lass uns da mal tiefer einsteigen. Du sagst, viele Menschen haben sehr schnell eine Meinung über Kunst und sind dann irgendwo vorgeprägt, positiv oder negativ. Ich sag mal jetzt, die Banane, die getaped wurde für 6,2 Millionen US-Dollar, ist so ein Punkt, die ja sehr stark polarisiert. Sie ist von Maurizio Cattelan. Was ist es, was da so polarisiert?
Ich glaube, das sind die verschiedenen Kunstbegriffe, die, sage ich mal, auch so kursieren. Es gibt ja dann einmal so gesehen, wenn man möchte, den akademischen Kunstbegriff, den man auch wirklich ein bisschen nachvollziehen kann, wie der sich dann entwickelt hat. Und dann gibt's natürlich uns als Menschen, und das ist auch, denke ich, total natürlich, dass wir direkt unseren eigenen Kunstbegriff direkt parat haben, auch also intuitiv, dass wir eigentlich für uns etwas sehen und sagen, okay, das ist für mich Kunst oder es ist keine Kunst. Und diese Aussage finde ich immer okay und soll auch immer da sein, dass man aber dieses für mich, das ist, sage ich mal, der wichtige Punkt. Das gilt auch genauso für mich. Ich betrete auch Museen oder Galerien oder sehe Dinge im Außenraum und denke mir, warum hatte das denn jetzt Erfolg? Aber dann muss ich mich auch direkt immer wieder darauf besinnen, dass ich sage, ja, vielleicht verstehe ich es einfach nicht oder es erreicht mich einfach nicht, aber das ist ja in Ordnung. Es wird nicht die Kunst geben, die alle Menschen auf der Welt erreicht. Und ich glaube, das ist dann auch wieder ein bisschen das Thema Gatekeeper, weil da wird ja ein bisschen teilweise, je nachdem, es gibt ja so gesehen auch positive Formen des Gatekeepings, aber da wird ja irgendwo suggeriert, das ist Kunst und das solltest du als Kunst verstehen. Und das schafft für viele Distanz, wenn da nicht auch eine richtige Kunstvermittlung einhergeht. Weil wenn es dann jemand nicht versteht und man aber auch gar nicht sich die Mühe macht, es auf verschiedene Art und Weisen einem näher zu bringen, so dass man eben diese Distanz abbauen kann, dann schafft es halt eben nur noch mehr Distanz. Und ich denke, dadurch wird dann für viele Menschen diese Kunst auf so ein hohes Ross gepackt, dem man sich einfach nicht nähern möchte oder nähern kann. Und wenn dann gleichzeitig noch irgendwelche Mitteilungen oder in den Medien kursiert, dass da jetzt eine Banane an die Wand getaped wurde und ich weiß nicht mehr den Betrag, aber es war, glaube ich, auch ein Millionenbetrag. Oder für was wurde die versteigert?
6,2 Millionen US-Dollar.
Also dann kann ich das gut verstehen, dass das bei vielen dann auf Missverständnis natürlich stößt. Ja, also wo ich merke oder weshalb ich so gesehen auch diese Aussage getätigt habe, dass viele schnell eine Meinung haben, die sie auch mitteilen möchten, merke ich in meiner Arbeit jetzt als Kulturbeauftragter gerade im Bereich Social Media. Ich finde das ja total toll. Also wir bieten halt auch sehr niedrigschwellige Vermittlungsvideos zu den Werken aus der Sammlung an. Und gerade auf TikTok funktioniert das sehr gut, zumindest was das Kommentieren angeht. Also da erreicht man wirklich sehr schnell Leute, dass zumindest diese Hemmschwelle abgebaut wird, dass die sich wirklich mitteilen und kommentieren. Oft ist es dann aber so, also den Kommentar habe ich jetzt, ich paraphrasiere jetzt, aber öfter gesehen, Kunst ist Geldwäsche. Also da geht's dann immer darum, okay, ich habe jetzt vielleicht oder das Beispiel, ich schlage ein bisschen Farbe auf eine Leinwand und biete dafür 5 Millionen, ja, das kann ich auch. Ja, und ich finde, das sind dann immer die Menschen, die ich eigentlich umso mehr erreichen möchte, weil ich glaube, da steckt was hinter, weil das Interesse an Kunst ist grundsätzlich da, sonst hätten sie nicht kommentiert und auf diese Videos reagiert. Aber ich glaube, da ist so gesehen, ja, das klingt jetzt so bedeutungsschwanger, aber so ein kleines Trauma steckt dahinter. Irgendwo muss man ein bisschen da nachfühlen und fragen, ja, warum ist das denn jetzt deine Haltung zu Kunst? Kunst kann ja viel mehr sein.
Ich möchte mal einhaken. Das ist genau so ein Punkt. Müssen wir da im gesamten Kunstgewerbe noch mehr Augenmerk drauf legen auf die Kunst Vermittlung. Gehen wir zurück zur Banane als Beispiel. Die wurde an die Wand getaped, dann wurde sie im ersten Schritt, glaube ich, für 500.000, später für 6,2 Millionen US-Dollar versteigert. Dahinter steckt ja aber auch eine Geschichte. Du kennst den Maurizio Cattelan, der hat sich ja über Jahrzehnte aufgebaut, bis er dahin kommt, dass er eine Banane an die Wand tapen kann und solche Preise erzielt. Und dann ist es ja genau an dem Punkt. Hängt es vielmehr an der Kunstvermittlung, um ja Bewusstsein zu erwecken, warum bestimmte Kunstwerke, auch wenn sie monochrom gestaltet sind, ich sag mal, rotes Nasenbluten auf Leinwand, das typische Beispiel, und dafür dann eine horrende Summe verlangen, liegt es an der Kunstvermittlung? Müssen wir da mehr Augenmerk drauf legen?
Also die sollte auf jeden Fall nie vernachlässigt werden. Und wenn man wirklich Kunst an die Leute näher ranbringen möchte, dann ist, denke ich, die Kunstvermittlung der Weg. Also ich denke nicht, dass man einfach den White Cube da gestalten kann, Bilder an die Wand hängen kann und dann überlässt man den Raum den Menschen. Ich finde gut, wenn das der erste Schritt ist, weil ich finde, man sollte Kunst auch erstmal ein bisschen unvoreingenommen begegnen, weil man dann wirklich, ja, der Kunst auch frei begegnet. Aber wer begegnet heute jetzt noch Kunst frei? Ich glaube, da könnte man am meisten sogar von Kindern lernen, weil die ja wirklich noch nicht so gebrieft und geprimed sind, wie wir es dann teilweise sind. Deswegen, und da dann wieder Stichwort Kunstvermittlung, das muss eigentlich ganz früh beginnen, aber ohne etwas ja vorzuleben oder vorzudiktieren, weil ja, wenn man dann, sag ich mal, schon direkt wieder die nächste Generation, was die Rezeption von Kunst angeht, so ein bisschen versaut wieder, weil man denen schon Gedankengut mitgibt und sie damit einschränkt, das ist dann, ja, da scheitert dann die Kunstvermittlung. Eigentlich sollen es nur Anstöße sein.
Ich möchte da mal einhaken. Ich hatte einen Fotografen, einen bekannten Fotografen hier, der mit das erste KI-Kunstwerk fotografisch hergestellt hat, hier im Interview. Der sagte mir damals, er wünscht sich eine Ausstellung, die zwar kuratiert ist, aber wo am Ende der Ausstellung die Erklärungen zu den Kunstwerken hängen, damit man sich da befreit, erstmal der Kunst nähern kann und seine eigene Meinung bilden kann. Und am Ende der Ausstellung bekommt man sie erklärt. Und wie du sagst, nicht alles vordiktiert ist. Und Kinder gehen ja frei an Kunstwerke heran. Kritiker sagen, Kunst sollte gar nicht erklärt werden, weil Kunst wirkt durch sich. Wer hat jetzt nun recht? Soll die Kunst sich selbst erklären und man trifft auf die Kunst, hat dann eine Meinung? Oder muss diese Erklärung im Zusammenhang mit einem Kunstwerk immer dazugehören?
Ja, also ich glaube, da gibt es einfach mehrere Wahrheiten. Also mein Standpunkt dazu wäre, dass diese Kunstvermittlung oder diese weitergehenden Infos zu den Kunstwerken ein Angebot sein soll. Und sobald es kein Angebot ist, sondern einem halt irgendwie schon, ja, wie gesagt, aufgezwungen wird, oder wenn man jetzt ein Museum betritt und erstmal ganz viel lesen muss oder schon ganz viel hört über den Audioguide, wie der Künstler arbeitet und was ihn inspiriert hat etc., dann ist man ja schon nicht mehr frei, dann begegnet man den Kunstwerken nicht mehr frei. Aber auf der anderen Seite, wir Menschen, wir ticken ja alle unterschiedlich. Also es gibt genug Menschen, die genau das brauchen und das ist ja auch in Ordnung. Und man kann ja so ein Angebot genau so gestalten, dass die Menschen, die viele Informationen benötigen und auch gerade deswegen in Museen gehen, weil sie sich da wirklich etwas anlesen möchten und aneignen möchten, dass die genauso versorgt werden, wie aber eben andere, die einfach mit einem freien Blick da reingehen möchten. Und beides sollte gleichzeitig existieren können.
Da kann ich ein sehr schönes Beispiel bringen. Ich habe vor circa 1 bis 1,5 Jahren zusammen mit Dr. Rainer Hattenhauer, einem Physiker und KI-Experten, ein Kunstwerk entworfen, Clickworker. Und das hat genau diesen Ansatz. Es ist ein händisch von mir selbst kreiertes Kunstwerk, das mit KI-System hinterlegt ist und man kann mit seinem Handy, wenn man es möchte, Zugang zu diesem Kunstwerk erlangen. Es tritt in Dialog mit dem Betrachter. Das heißt, man kann dem Kunstwerk Fragen stellen, wenn man es möchte, über sein Handy, und das Kunstwerk beantwortet die individuellen Fragen, die man dem Kunstwerk stellt. Und das für Kinder, für Erwachsene, für ältere Menschen und sämtliche Sprachen. Das finde ich ein Ansatz der Zukunft. Der Betrachter entscheidet selber. Ich habe eine Frage an das Kunstwerk und befrage das Kunstwerk direkt.
Genau, also ich meine, ich habe dein Werk Clickworker selbst erlebt. Also ich denke, damit wurde auch auf jeden Fall schon mal eine sehr wichtige Idee auch mit in die neue Kunstvermittlung reingegeben. Und da kann man dann auch wirklich auch von der KI, finde ich, profitieren, weil das lässt sich ja noch alles noch größer denken. Also ich sage jetzt mal, jemand mit unterschiedlichem Bildungsstatus, die werden unterschiedliche Fragen an ein Bild stellen. Und wenn dann auch noch das Bild so gesehen unterschiedlich antwortet, sodass es für jeden verständlich ist, ist es ja perfekt. Also ich hoffe natürlich, dass dadurch nicht irgendwann mein Job abgelöst wird, glaube ich jetzt nicht. Aber das wäre natürlich eigentlich genau der wichtige Ansatz. Und ich verfolge das auch, sage ich mal, in meiner eigenen Arbeit, wenn ich über Kunst spreche. Das ist ja auch immer so die Sache, wenn man studiert, man kriegt immer ganz viel mitgegeben. Und trotzdem, ich denke, das werden viele irgendwie nachvollziehen können, verlässt man irgendwann die Universität und hat bestimmt manchmal so den Tag, wo man denkt, ja, irgendwie kann ich doch nichts. Also was habe ich jetzt genau gelernt? Und letztendlich zeigt es dann halt die Praxis. Und da gehört auch dieser gesunde, ja, ob er dann gesund ist, stelle ich auch manchmal in Frage, aber dieser Selbstzweifel gehört auch zu meiner alltäglichen Arbeit mit dazu, weil man sich ja trotzdem fragt, okay, wer bin ich, dass ich jetzt über diese Kunst sprechen darf und jemandem das Bild erklären soll. Ich kann ja gar nicht in die Köpfe der Menschen gucken und das kann ja auch komplett anders ankommen. Und deswegen versuche ich eigentlich auch immer davon Abstand zu nehmen, dass ich jetzt die Menschen zu sehr mit Informationen fütter und vor allen Dingen will ich eigentlich eher Geschichten erzählen, die dann die Menschen halt weiterdenken können. Also ich nutze jetzt nicht unbedingt irgendwelche Vita, die ich darunter ratte von den Künstlerinnen und Künstlern, sondern versuche da irgendwie Bezugspunkte und Berührungspunkte im eigenen Alltag der Menschen halt herzustellen zu dem Bild. Und dann funktioniert meines Erachtens das viel besser, auf einmal einen Dialog wirklich herzustellen.
Da möchte ich drauf einhaken. Ich habe sehr, sehr positive Erfahrungen damit gemacht, wenn man zu den Kunstwerken Geschichten erzählt. Geschichten können sich Menschen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden merken. Es ist in den Anfängen der Menschheit wurden Geschichten erzählt, die hat man sich gemerkt. Das ist genau auch mein Ansatz zu meiner Kunst. Wenn ich die versuche zu vermitteln, erzähle ich zu jedem Kunstwerk eine Geschichte. Ich möchte aber nochmal auf das Studium eingehen. Du hast es am Rande erwähnt. Ich habe mir nochmal eine Zahl herausgesucht von Magnus Resch, einem Professor, einem Deutschen, der in New York lebt, der sich mit Kunst sehr stark und den marktwirtschaftlichen Regeln dahinter beschäftigt hat. Der hat seinerzeit Bücher geschrieben, auch darüber. Wir werden ihn demnächst zum Jahresende hier im Interview haben. Da freue ich mich sehr drüber. Er hat eine Zahl erhoben, eine Umfrage unter 500.000 Kunstabsolventen oder Künstlern, die am Markt sind. Ich weiß nicht, ob du die Zahl kennst. Wie viel davon setzen sich am Ende durch, sind international bekannt, können zu 100% von der Kunst leben, können damit ihren Lebensunterhalt bestreiten und sind ja nicht nur in Deutschland bekannt, sondern darüber hinaus. Was meinst du von diesen 500.000? Wie viel sind es am Ende?
Ja, auf jeden Fall sehr wenig, könnte ich mir vorstellen. Ja, prozentual die ersten 1-2% vielleicht.
Ich muss leider diese deprimierte Zahl hier nennen. Es sind von 500.000 48 Künstler und Künstlerinnen, die letztendlich den Durchbruch schaffen in die internationale Kunstmarktwelt. Das sind 0,0, ich wiederhole es, 4,8%. Das heißt, eigentlich könnte man ketzerisch sagen, wir bilden an den Kunsthochschulen und an den Akademien Arbeitslose aus, die später in Zweit- und Drittjobs ihre Kunst finanzieren müssen, weil es nur 0,048 in die absolute Top-Elite schaffen. Man muss es differenzieren. Man muss natürlich sehen, ein Großteil schafft es davon, den Lebensunterhalt zu finanzieren auf einem bestimmten Niveau. Die absolute Elite geht fast gegen Null, die es letztendlich schaffen.
Ja, ich will eigentlich gar nicht so von dieser Statistik zu sehr auf die Bedeutung vielleicht auch den Akademien dann irgendwie schließen, sondern ich lese jetzt eher mal da drin, Wahnsinn, 500.000 Menschen haben sich entschieden, Kunst zu studieren. Und das war denn wohl ein wirklich inneres Bedürfnis und Anliegen, dies zu tun. Und ich denke, natürlich erträumen sich bestimmt einige davon, okay, ich möchte eine der ganz großen Künstlerinnen und Künstler werden und mordsbekannt werden. Aber ich glaube, die meisten werden wirklich dieses Studium begonnen haben mit der Absicht, ja, ich habe gar keinen anderen Weg. Also was soll ich sonst in meinem Leben machen? Das steckt so, ist so Teil meiner eigenen Natur. Und deswegen kann ich da auch nur ermutigen und sagen, dann vergiss bitte die Statistik, weil es gibt ja keine Alternative. Das habe ich mir auch so gesehen im ganz Kleinen gedacht. Ich hätte natürlich auch Versicherungskaufmann bleiben können. Dann hätte ich regelmäßig meine schönen Urlaube machen können. Ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht in einen Burnout reingearbeitet. Ich meine, da bin ich jetzt auch noch weit entfernt von. Aber es wäre so gesehen ein sicheres Nest gewesen. Aber ich dachte mir auch, ja, aber dieses sichere Nest, ich brauche jetzt nicht das Risiko. Aber ich weiß, ich wäre deprimiert durch den Alltag gegangen, weil es mich einfach nicht erfüllt. Und ich habe jetzt für mich die Sache gefunden, die mich erfüllt. Und das sind dann, also das kann ja für jeden Menschen unterschiedlich sein. Aber ich muss da eigentlich immer jedes Mal meinen Hut vor den Personen ziehen, die wirklich sagen, okay, ich studiere freie Kunst und ich schaue einfach, wo es mich hinträgt. Und ich glaube auch, manchmal hat man den Erfolg oder den Erfolg hat man, denke ich, in den meisten Fällen sowieso gar nicht zu 100% selbst in der Hand. Und ich frage mich auch immer, wie ist es denn, wenn man wirklich dann in der Elite ist? Sind sie glücklich? Das frage ich mich manchmal. Also ich kriege da jetzt durch meine Arbeit das halt mehr mit. Und man ist ja auch irgendwann, wo wir dann wieder bei den Gatekeepern sind, wenn man jetzt auf Galerien achtet, es gibt dann ja die Galerien, die auch wirklich sagen, okay, ich begleite einen Künstler und schaue, also ich begleite wirklich diesen Werdegang und schaue mir seine künstlerische Entwicklung an. Aber dann gibt's auch wieder die, die sagen, okay, ich begleite ihn jetzt so lange, wie er für mich funktioniert und wie er für den Markt funktioniert. Und ich glaube, irgendwann, wenn man merkt, okay, mein Leben hängt jetzt davon ab und meine finanziellen Mittel, dann weiß ich auch nicht, wie frei die Kunst dann auch bleibt, wenn man so ein Mittelding ist. Man ist erfolgreich, aber es fressen einem nicht alle aus der Hand und irgendwann muss man dann vielleicht auch den Kunstmarkt bedienen. Und ich glaube, das ist dann für jemanden, der wirklich für die Kunst lebt, ein ganz trockenes Brot, wenn man das mal so sagt.
Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Es stellt sich gar nicht die Frage, ob man Kunst studiert oder nicht, weil bei den Menschen, in denen diese künstlerische Ader drinsteckt, die haben einfach keine andere Alternative. Wir haben keine Alternative. Du in deinem Bereich, ich in meinem Bereich als Künstler, uns mit der Kunst auseinanderzusetzen und diese in unserem alltäglichen Leben zu integrieren, weil es gar nicht anders geht, weil es in uns steckt. Das ist halt eine Gabe von uns in diesem Bereich. Ja. Ich möchte nochmal dazu kommen, du hast ja gesagt, viele Menschen haben sehr schnell eine Meinung über Kunst und lassen die teilweise ungefiltert heraus. Warum treffen Urteile Künstler da oft sehr emotional?
Ja, das kann ich, denke ich, auch einfach aus eigener Erfahrung oder eigenem Gefühl heraus dann berichten. Also ich habe mich auch mal, oder ja auch in Vorbereitung auf unser Gespräch jetzt hier, habe ich mich halt auch gefragt, ja, was ist denn Kunst eigentlich wirklich im Kern, halt auch für Künstlerinnen und Künstler? Und da würde ich sagen, Kunst sind eigentlich ja irgendwie Gefühle, die gezeigt werden in irgendeiner Form. Und auf diese wird halt zurückgegriffen, wenn Kunst entsteht und auch wenn Kunst rezipiert wird. Ich glaube, weil man sich dann auch missverstanden fühlt und in irgendeiner Form Gefühle verletzt werden. Also ich denke, wenn man Kunst macht, dann offenbart man sich auch der Welt. Erst recht, wenn man sie dann auch noch zeigt. Es gibt ja genug Leute, die einfach malen oder in was weiß ich für Form Kunst praktizieren und das gar nicht zeigen wollen oder zeigen können. Und wenn man dann aber diese Gelegenheit eben erhält, sich zu zeigen, dann macht man sich auch irgendwo ja angreifbar. Also das ist ja ganz klar. Also würde ich jetzt auf der Straße jemandem einen guten Tag wünschen und der würde mich direkt beleidigen, dann wäre ich auch erstmal verletzt. Und ich glaube, das ist eine ähnliche Situation wie mit der Kunst, wenn man dann ja Kritik bekommt, vor allen Dingen, wenn man diese dann in irgendeiner Form halt eben auch nicht nachvollziehen kann. Also da kann ich auch noch mal eine kleine Anekdote erzählen, bevor ich dann wirklich Kunst studieren konnte mit dem Schwerpunkt der Vermittlung. Das war so, ich habe erst Kommunikationswissenschaften ja studiert und ich denke, durch meinen Aufenthalt an der University of Sydney habe ich dann überhaupt, ja, ich denke, es hat mir auf jeden Fall ermöglicht, im Master dann umzuschwenken auf ein Kunststudium. Also dieser Studiengang war auch wirklich geöffnet für Personen aus den Sozialwissenschaften, aber man musste halt eben die künstlerische Eignung unter Beweis stellen, indem man ein Portfolio eingereicht hat. Und da habe ich dann halt eben private Arbeiten eingereicht, als auch von der University of Sydney. Und ich hatte mich aber auch bei anderen Masterstudiengängen, die halt im Bereich Design und Kunst lagen, beworben. Und da hatte ich von einer Hochschule die Rückmeldung bekommen, also nicht nur eine Absage, sondern da war wirklich persönlich reingeschrieben worden, wir sehen bei Ihnen keinerlei künstlerische Eignung. Und da dachte ich mir, also ich musste halt in dem Moment so gesehen lachen, weil wahrscheinlich, ich begegne sowieso eher Dingen mit Humor, die mich dann wahrscheinlich auch irgendwie betreffen. Aber da konnte ich auch ganz schnell das für mich aussortieren, weil ich mir dachte, sind dann auch Menschen, die da in diesen Positionen sitzen. Da bin ich eigentlich ganz froh, nicht an die Universität zu gehen, weil man kann auch einfach jemanden ablehnen. Und ob ich den jetzt auf den Schlips getreten bin, weil ich mich mit einem Bachelor beworben habe, der eigentlich nicht wirklich was mit dem Masterstudiengang zu tun hat, alles in Ordnung. Aber dann so einen Satz mitzugeben, du weißt nie, was das mit einem Menschen macht. Und das kann total entmutigend sein. Und letztendlich hat mich eine andere Universität angenommen und den Masterstudiengang habe ich wunderbar abgeschlossen. Also das vielleicht dann auch an die Hörerinnen und Hörer. Da soll man wirklich sich nicht entmutigen lassen. Jeder hat da eben schnell eine Meinung. Und manchmal muss die auch gar nicht mitgeteilt werden, finde ich.
sehr schöner Appell, nicht aufzugeben. Da kommen wir später nochmal drauf in diesem Interview. Eine Aussage von dir ist auch, und das passt ganz gut da rein, vieles in der Kunst steht auf einem zu hohen Podest. Warum ist die Kunst oft elitär und akademisch? Du sagst, du hast da von Akademikern vermutlich eine Absage erhalten, die sehr, sehr bitter war. Warum ist das gerade in der Kunst so?
Das kann ich auch, also da will ich mich jetzt gar nicht als Experte so gesehen bezeichnen. Das ist auch eher, da würde ich auch auf eigene Erfahrungswerte so zurückgreifen. Aber was ich mir vorstellen kann, wenn ich jetzt Museen besuche, gerade die großen Museen, die sind halt auch einfach schon oft architektonisch sehr eindrucksvoll. Der Kunst wird extrem viel Raum geboten, was natürlich auch total schön macht. Aber man hat so das Gefühl, man ist so der kleine Mann oder die kleine Frau, die da so hochblickt. Und das macht natürlich schon etwas mit einem. Das ist was Besonderes. Man darf natürlich Kunst auch nicht berühren, hat alles seine vernünftigen Gründe. Dann die Menschen, die dort arbeiten, sind immer sehr gut gekleidet. Also es wird schon direkt ein sehr elitärer Raum geschaffen. Und der muss auch zwingend gar nicht unbedingt verändert werden, wenn dann halt die Kunstvermittlung auch mit einsteigen kann, die auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Formen halt funktioniert, um eben nicht nur einen bestimmten Teil aus der Gesellschaft abzuholen, sondern halt wirklich so den Querschnitt der Gesellschaft auch eben bedienen zu können. Ja. Und ich glaube aber, da wird einem ganz früh anerzogen, wie Kunst zu sehen ist und wie sich gegenüber Kunst zu verhalten ist. Und ich glaube, da begegnen wir der Kunst gar nicht so ebenso frei, sondern die wird eigentlich schon von wem anders auf den Podest gestellt und einem wird eigentlich gesagt, stoß das da bloß nicht runter. Und das finde ich halt, könnte man besser machen.
Ja, da fällt mir ein schönes Beispiel auch ein. Ich komme immer wieder auf ihn zurück, weil es mein geistlicher Mentor ist und ich diese Geschichte sehr gut kenne. Ich komme zurück auf Jean-Michel Basquiat, der von seiner Mutter und seinem Vater sehr früh an die großen Museen in Amerika herangeführt wurde, der die großen Künstler Picasso und Co. im Museum schon als kleines Kind erlebt hat und später ja einen ganz anderen Weg genommen hat. Er ist ja von der Straße weg und gerade ist da eine Ausstellung New York New Wave zu nennen in den 80ern, wo er dann den Durchbruch geschaffen hat, von der Straße weg mit Tagging am Anfang noch und später seine eigene Kunst ja etabliert hat. Er hat sich immer in seinen Kunstwerken, das ist heute noch zu finden, eine Krone verewigt und dazu gibt es die Aussage, dass er gesagt hat, er setzt sich die Krone selber auf und wartet nicht, bis er diesen akademischen Anstrich bekommt. Nach dieser Ausstellung New York New Wave soll er am nächsten Tag zu seinem Vater gefahren sein und gesagt haben, Papa, ich hab's geschafft. Da sieht man, wie wichtig solche Ausstellungen sind und letztendlich ist er einer der teuersten US-amerikanischen Künstler, einer der jüngsten Teilnehmer der Documenta in Kassel. Kommen wir da zurück. Warum verlieren Menschen dann die Angst vor Kunst, sobald echte Begegnungen entstehen, sobald ja eine echte Kunstvermittlung entstehen? Dann scheint es ja irgendwo ja zusammenzubrechen und sie verlieren diese Berührungsängste. Wie wichtig ist das in diesem Moment?
Also ich glaube, für mich war bisher immer der Schlüssel, um diesen Zustand zu erreichen oder diese Distanz abzubauen, indem man eigentlich den Menschen näher bringt, der hinter dem jeweiligen Werk steckt, weil man dann eigentlich, oder wenn man einfach ganz schnell zeigt, die haben auch nur mit Wasser gekocht. Ich glaube, dann hat man schon das Gefühl, ja, okay, ich erschaffe oder ich habe vielleicht auch Fähigkeiten, die für andere Menschen von Bedeutung sein können. Das kann man ja auch auf andere Dinge im Leben beziehen. Das muss jetzt gar nicht in der Kunst bleiben. Aber in meiner Arbeit, ich habe jetzt letztens ein Projekt mit einer Schule gemacht, da war die Idee dahinter, dass diese eben die Schülerinnen und Schüler besuchen unsere Kunstsammlung der Stiftung und sollen die erstmal ganz frei besuchen, ohne jegliche Informationen, die wir mitgeben und sollen das Kunstwerk auswählen, das für sie am schlechtesten ist und am wenigsten Kunst und dann noch das, wo die sagen würden, okay, das ist für mich am meisten Kunst, das kann ich am besten nachvollziehen, dass das als Kunst gebotschaftet wird. Und die Idee dahinter war eigentlich erstmal zu gucken, okay, wonach entscheiden dann jetzt die Schülerinnen und Schüler, was überhaupt für mich Kunst ist. Die werden ja nicht den akademischen Kunstbegriff dafür anwenden, sondern einfach den intuitiven, den ich vorhin schon einmal angesprochen habe. Und ich fand dann besonders spannend zu gucken, okay, was ist für die denn keine Kunst? Ich meine, das kann ich auch. Ich gehe auch durch die Welt und denke mir, ja, für mich ist keine Kunst, aber hängt trotzdem im MoMA, so ungefähr. Und da war die Begründung mehrfach von unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern, ja, das ist keine Kunst, weil das kann ich auch. Und das fand ich erstmal, oder es ist extrem interessant, wenn man sich mal diese Aussage wirklich mal genauer ansieht, weil das ja eigentlich bedeutet, die trauen sich selbst es gar nicht zu, etwas von künstlerischem Wert zu erschaffen. Weil was ich kann, kann keine Kunst sein. Und da muss dann eigentlich schon auf dem Weg der Bildung oder künstlerischen Bildung irgendwas versäumt worden sein. Dass das schon der erste Eindruck ist, dass man einen Raum betritt und sagt, okay, ich gehöre hier vielleicht als Betrachterin oder Betrachter zu, aber nicht selbst als Künstler. Hier gehöre ich sonst nicht hin.
Da möchte ich gleich drauf ansetzen. Das ist sehr schön, dass du das ansprichst. Ich hätte nämlich die Frage in dem Zusammenhang, ich weiß, dass sie rein theoretisch ist und man sie nie beantworten kann. Ab wann gilt denn etwas als Kunst? Ich habe letztens ein langes Interview gesehen mit dem Kunstfälscher Bill Tracky. Der sagte an einem Punkt, Kunst kann auch aus Unvermögen entstehen. Er hatte eine Künstler oder eine unbedarfte Gruppe dort. Eine Frau hat sich hervorgetan, die hat einen Vogel gemalt. Am Ende standen alle davor und haben dieses Kunstwerk betrachtet und hat er gesagt, ja, das ist sogar Kunst, obwohl sie überhaupt nie Kunst studiert hat. Ab wann gilt denn etwas als Kunst? Wer definiert es?
Ich glaube, das definieren wir alle. Und das muss auch immer wieder neu. Also das ist keine Definition, die mal in Stein gemeißelt wurde und die müssen wir jetzt unser Leben lang halt herunterbeten. Ich glaube, das sollte immer wieder neu hinterfragt werden. Aber also ich habe mich mit dieser Frage auch auseinandergesetzt in meiner Masterarbeit. Da ging es halt viel mehr darum, also Thema war, ob Graffiti Kunst ist. Und wonach man das dann eben bewerten kann. Und da habe ich mich mit verschiedenen Expertinnen und Experten halt dazu unterhalten. Aber halt eben auch ja in der Literatur eben geforscht, wonach denn überhaupt entschieden wird, was Kunst ist. Und um das jetzt einfach mal zusammenzufassen, letztendlich ist oder kann man etwas als Kunst bewerten oder ansehen, wenn es etwas in einem Menschen auslöst. Und ich denke, das, wenn man einen so einen Schlusssatz sagen möchte zu dieser Frage, wäre es für mich wäre es das. Und weil wenn es ein Gefühl bei dir auslöst, und es muss ja nicht mal ein positives sein, also selbst Unmut oder es macht mich sauer, dann könnte man schon sagen, ja, aber das Gefühl hättest du nicht ohne dieses Bild gehabt. Also es hat, also ich sage immer Bild, es kann natürlich jede Form der Kunst sein, aber das Gefühl hättest du nicht ohne dieses Werk gehabt. Und da ziehe ich für mich dann schon direkt die Linie und sage, das ist Kunst. Du musst es ja nicht verstehen, aber es ist in dem Moment trotzdem dann zur Kunst geworden. Und bei Graffiti war es dann noch ein bisschen schwieriger. Oder ich glaube, da ist auch für viele, gerade die so in der traditionellen Kunstwerk verkehren und sich umsehen, ist natürlich da noch schwieriger nachzuvollziehen, warum Graffiti auch als Kunst gesehen werden kann. Weil ja, ich sag mal, dieser illegale Aspekt, wenn jemand einfach an eine Wand geht ohne Erlaubnis und so gesehen diese beschädigt mit seinem Werk, dann steht da halt direkt das Recht dem gegenüber, dass es halt eben illegal ist. Und da fällt Kunst für viele dann schon direkt raus. Und ich denke, da muss man sich gerade beim Thema Graffiti davon trennen. Aber ich habe da zum Beispiel mit Alex Pope drüber gesprochen. Er arbeitet am Straatmuseum in Amsterdam als Kunsthistoriker, aber spezialisiert eben auf Graffiti und er ist auch Kunstvermittler. Und er sagte, bei Graffiti ist es so, es muss nicht mal ein gutes Graffiti sein, aber wenn man jetzt zum Beispiel eins auf einem Hausdach hat und dein Blick, wenn du durch die Stadt gehst, führt auf einmal da hoch und du siehst dieses Graffiti, du hättest dir dieses Hausdach, aber ansonsten hättest du nicht dort hochgeguckt, dann hat es schon, ja, dein Gehen durch die Stadt beeinflusst, dieses Werk. Und es muss nicht mal gut sein, aber es hat was mit dir gemacht. Und das finde ich eigentlich so ein ganz schönes Beispiel und eine ganz schöne Geschichte dazu, was Kunst dann eigentlich auslösen muss. Und ich glaube, bei vielen ist eben dieser Kunstbegriff zu sehr daran orientiert, auch an der Ästhetik. Kunst muss irgendwie schön sein. Sobald es mir schon nicht ästhetisch gefällt, stelle ich es in Frage. Und das ist auch erstmal in Ordnung, aber dann ist es eigentlich immer schön, wenn man dann nochmal sagt, okay, ich traue mich aber nochmal 2, 3 Gedanken dazu weiterzudenken. Und ich glaube, wenn wir das erzielen und erreichen, dann haben wir eigentlich schon viel getan in der Kunstvermittlung.
Sehr schöner Punkt auch nochmal mit dem Graffiti. Da könnte man eine eigene Episode nochmal rausmachen, wie die Graffiti Einzug teilweise in die Kunstwelt geschafft hat. Unter anderem auch durch diese Ausstellung New York New Wave, die da der Urknall eigentlich war. Ich komme nochmal zurück. Vielleicht ist die Kunst gar nicht so frei, wie wir glauben. Künstler kämpfen nicht nur um Aufmerksamkeit, sondern vielmehr um die Erlaubnis, gesehen zu werden. Das ist ja eine Riesenschwierigkeit, in bestimmten Rahmen, in einer bestimmten Qualifizierung gesehen zu werden. Ob Museen, über Galeristen, in Sammlungen. Wer entscheidet in diesem Kunstmarkt, wer sichtbar wird und wer nicht?
Ja, da gibt es ganz viele Position, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich denke, da muss man auch diese Kunstwelt noch mal ein bisschen mehr aufschlüsseln, weil es gibt ja so gesehen einmal den Kunstmarkt, der sich wirklich der Kunst auf wirtschaftlicher Ebene nähert und guckt, was lässt sich einfach gut verkaufen und an die Leute bringen. Da, die fungieren ja so gesehen als Gatekeeper und gucken, was möchten wir überhaupt, wem möchten wir diese Sichtbarkeit geben und auch diese Möglichkeit geben, Kunst zu veräußern. Dazu zählen dann so gesehen auch die Galeristen, wobei die Galeristen, die würde ich auch schon trotzdem, denen würde ich auch eine wichtige Rolle mit einräumen, dass die eben auch diese künstlerische Bildung trotzdem fördern, weil ich denke, selbst wenn man Städte besucht und eine Stadt voller Galerien ist, man nimmt ja Kunst dann trotzdem wahr und allein das Sehen und sich Ansehen von Kunst, selbst wenn es durch Schaufenster ist, ist für mich eine Form der künstlerischen Weiterbildung. Und dann gibt's ganz klassisch die Museen, aber theoretisch fängt es schon in der Schule an, wenn der Kunstlehrer oder die Kunstlehrerin dir diesen konkreten Künstler vorstellt oder der Lehrplan es vorsieht. Ich weiß gar nicht, wie das in der Kunst im Kunstunterricht ist, ob da so ein ganz strenger Lehrplan herrscht. Aber da werden ja überall dann schon Entscheidungen getroffen, was wird an die Kinder oder eben an die Menschen weitervermittelt, was Kunst ist und über was wir jetzt überhaupt sprechen. Und diese Gatekeeper-Rolle, die gab es eigentlich schon immer. Die ist ein bisschen breiter geworden. Und jetzt verändert sie sich auch nochmal komplett, weil theoretisch durch Social Media hat ja jetzt jede Person die Möglichkeit, seine Kunst zu zeigen. Gleichzeitig haben wir jetzt aber sowas wie den Algorithmus als Gatekeeper, weil der entscheidet jetzt auch darüber, okay, wie spiele ich dein Bild oder dein Video jetzt wirklich unter die Leute und mache ich das überhaupt? Und den Algorithmus, den kann man ja auch so ein bisschen lesen lernen, auch wenn er trotzdem zum gewissen Grad unberechenbar bleibt. Aber auch da merkt man, okay, wenn ich jetzt irgendwie möglichst viel Sichtbarkeit haben muss, dann muss ich mich auch an Trends orientieren und da wird dann schon wieder die Freiheit der Kunst auch wieder eingeschränkt. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir uns in eine viel bessere Welt unbedingt bewegen, was dieses ganze Gatekeeper-Thema angeht. Aber trotzdem finde ich, ist das, glaube ich, nochmal ja ein ganz guter Strom oder bringt vielleicht noch mal ein bisschen mehr Gleichgewicht rein, weil vorher hatten wir halt wirklich nur die Museen, Galeristen, Kunstsammlerinnen und Sammler, die so gesehen ja die Oberhand darüber hatten.
Ich möchte darauf ansetzen, die Frage, muss Kunst vorgefiltert werden durch Experten wie Kunstkritiker, vielleicht Galerien, die aussortieren, Künstler ablehnen, Museen, die nur bestimmte Künstler aufnehmen. Muss das für den Gros der Gesellschaft schon vorgefiltert werden, also eine Orientierung stattfinden, damit die Leute sich darauf einlassen können? Oder Kunst ist frei, lässt man die Menschen selber entscheiden?
Also ich glaube, das wichtigste Stichwort, was du jetzt gerade gesagt hast, ist Orientierung. Also ich glaube schon, eine wichtige Rolle dieser Gatekeeper ist, eben auch Orientierung zu geben. Es ist immer halt die Frage, was für eine Motivation steckt vielleicht auch dahinter, wenn es jetzt halt eben der Kunstmarkt ist, der, ja, sag ich mal, wirtschaftlich halt, ja, nach wirtschaftlichen Regeln dann eben Entscheidungen trifft, dann würde ich das halt eher in Frage stellen als bei Museen, weil ich finde das schon wichtig. Die tun ja extrem viel, um auch eine Geschichte zu erzählen, und zwar die Geschichte der Menschen und halt auch eben Kunst aus vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten zu zeigen und aufzubereiten. Und das ist alles Wissen, das sonst verloren gehen würde, wenn eben nicht ja die Museen diese Arbeit täten. Also ich finde schon, dass es wichtig ist, diese Orientierung zu schaffen. Problematisch wird es dann eben, wenn solche Situationen entstehen, wie die Geschichte mit dem Galeristen, der gesagt hat, ja, du bist nicht an der Akademie, dann will ich deine Kunst gar nicht sehen. Auf der anderen Seite, wenn jetzt hier ein Galerist oder eine Galeristin zuhört, die würden wahrscheinlich auch sagen, ja, okay, wir müssen ja auch irgendwo nach Entscheidungen treffen. Ich kann das auch irgendwo verstehen, aber dann muss man es vielleicht anders vermitteln. Also ich fungiere ja so gesehen jetzt auch als Gatekeeper, dadurch, dass ich jetzt für diese Stiftung arbeite, weil wir so gesehen auch nicht alles und jeden ausstellen. Wir gucken auch, was möchten wir mit reinnehmen. Ich gucke auch mit, welche Projekte möchte ich mit den Schulen machen. Also theoretisch treffe ich ja auch schon Entscheidungen, womit ich dann andere Möglichkeiten wieder ausschließe. Die Rolle gefällt mir auch nicht immer, weil ich dann auch manchmal mich frage, okay, das habe ich früher kritisiert und jetzt muss ich selbst irgendwie tun. Aber ich glaube, es gibt halt auch einen positiven Weg, als Gatekeeper zu fungieren. Und das ist eben dann, wenn man Orientierung schafft, aber gleichzeitig die Offenheit der Kunst beibehält oder zumindest also einem das mitteilt, dass die Kunstwelt trotzdem offen ist. Ich hatte, das stimmt vorhin gar nicht, was ich gesagt habe, es hat mich nicht jeder Galerist direkt rausgeschickt, Einer war dort, der hat eine Galerie, der hat auch wirklich dann 2 Stunden mit mir darüber gesprochen, wie das überhaupt alles funktioniert. Und er sagte halt, du wirst hier bei mir in der Galerie nie landen, weil ich ausschließlich Frauen vertrete. Und er sagte nämlich, das ist mir ein persönliches Anliegen, weil Frauen in der Kunstwelt einfach unterrepräsentiert sind und weniger Chancen und Möglichkeiten haben als eben die Männer. Und da war ja für mich ganz nachvollziehbar, ganz logisch, warum ich da jetzt nicht in diese Galerie komme. Aber das, also so hätte es ja auch mit den anderen Galeristen und Galeristen funktionieren können, dass sie sagen, ja, okay, ich habe halt eben die Entscheidung irgendwann getroffen, ich nehme nur Leute, die einen Abschluss haben, und aber ich schaue mir trotzdem deine Werke an und kann dich an die Galerie vermitteln. Also man kann ja trotzdem einem irgendwie anders die Tür zeigen, ne?
Ja. Kommen wir zu den letzten beiden Fragen. Ich wollte noch mal darauf eingehen, du hast es schon erwähnt, Social Media. Ist der Kunstmarkt dadurch jetzt offener wirklich geworden? Demokratisierung ist da ein Stichwort. Oder ist das nur ein Trugschluss? Weil du sagst, auch dahinter steht der Algorithmus. Will ich dort auffallen? Will ich viele Klicks? Muss ich ja knallige Farben präsentieren, kurze Cuts machen in meiner Präsentation, in meinem Reel, irgendwas Auffälliges produzieren an Kunstwerken? Wenn ich da mit einem monochrom schwarzen Kunstwerk reingehe, wird es keiner anklicken, ich werde nicht haften bleiben. Ist das nur ein Trugschluss? Machen wir uns da einen vor?
Naja, also ein Trugschluss, denke ich persönlich, ist es nicht. Also wenn ich jetzt etwas erschaffe, was künstlerisch ist, dann habe ich sofort die Möglichkeit, davon ein Foto zu machen, es zu posten. Ich habe halt nicht die Kontrolle darüber, wie viele das in dem Moment erreicht. Aber es ist schon mal draußen in der Welt. Und dann kann es für sich selbst arbeiten. Und das hatten jetzt, sag ich mal, unsere Eltern nicht, diese Möglichkeit. Also die konnten auch nicht einfach dann ein Bild malen und sagen, okay, ich möchte es halt irgendwo hinhängen, dass Leute sehen. Ja, wie sollen das gehen? Also man kann, die hätten damals irgendwo einen Nagel an die Wand im Außenraum hängen können und dann das Bild dranhängen können. Aber es, also das ist natürlich eine deutlich unrealistischere Variante gewesen. Also da würde ich schon sagen, dass wir da schon weitaus mehr Möglichkeiten haben. Und ich würde jetzt auch da gar nicht ermutigen wollen, okay, schaut euch den Algorithmus an und arbeitet danach. Also für manche funktioniert das und manchen macht das ja auch so gesehen Freude. Aber sobald man merkt, irgendwie passt das zu meiner Art, also einfach aufs Bauchgefühl hören. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Welt, wo man Galeristen, zumindest was Sichtbarkeit angeht und Museen etc. umgehen kann. Wenn man aber in die Kunst geht, um damit auch oder sich finanziellen Erfolg erhofft etc., dann wird es, denke ich, auch nicht ohne Galeristen gehen, beziehungsweise die Märkte, es werden jetzt einfach unterschiedliche Märkte entstehen durch Social Media. Also es gibt ja auch genug, die das einfach komplett über Instagram verkaufen können, über TikTok oder haben eine eigene Webseite. Also ich finde schon, das ganze Thema ist demokratischer geworden und ich sehe da drin auch eher was Positives, aber die Welt ist jetzt nicht dadurch um Längen leichter geworden.
Kommen wir zum Ende hin zu der Frage, die allen Experten hier und die es individuell zu beantworten stellen. Was ist für dich gute Kunst? Du hast es schon in Ansätzen hier erwähnt. Was ist für dich gute Kunst? Jemand anderes hat es mal so ausgedrückt, es gibt keine gute und schlechte Kunst, sondern starke und weniger starke Kunst.
Also die letzte Aussage, die könnte ich auch mit so unterschreiben. Gut ist halt immer subjektiv. Also sobald man sagt, okay, das ist gute Kunst, dann nehme ich einem anderen irgendwie was weg oder schränkt das schon ein, wie man etwas zu sehen hat. Das finde ich jetzt nicht richtig. Für mich persönlich ist gute Kunst, die bei mir in irgendeiner Form hängen bleibt. Einfach, weil ich weiter drüber nachdenke. Also wirklich, wenn ich jetzt, sag ich mal, den Raum verlasse und dann noch auf dem Nachhauseweg irgendwie an diesen Besuch denke und ein Bild mir irgendwie im Kopf bleibt oder eine Geschichte des Künstlers oder der Künstlerin, dann ist das für mich gute Kunst, ja.
Ja, da bin ich ganz froh, weil ich gehe wieder zurück zu unserem Anfang. Dann scheint mein Werk Clickworker starke Kunst gewesen zu sein, weil es ist bei dir hängen geblieben und du hast es erwähnt.
Ist bei mir hängen geblieben.
Und ja. Du weißt noch, wie man mit dem Kunstwerk in Dialog treten kann. Ich bedanke mich bei dir, Justin, für diese tollen Einblicke. Sicherlich werden wir nochmal die Gelegenheit bekommen, auf einzelne Themen vielleicht näher drauf einzugehen. Ich habe da so die Idee, Graffiti, wie die Graffiti Einzug in die Kunstwelt genommen hat, das Spezialthema von dir auch, da mal eine besondere Episode rauszumachen. Ich bedanke mich für deine Ansichten, für deine Einsichten und nehme heraus, dass wir noch mehr Augenmerk auf die Kunstvermittlung vielleicht legen müssen, um den Mainstream, ja, und nicht kunstaffine Menschen mitzunehmen. Das ist auch der Anliegen dieses Podcastes hier. die Kunstwelt ein bisschen zu übersetzen und mit einfachen Worten den Leuten die Kunst näher zu bringen. Herzlichen Dank dafür.
Jo, danke für die Einladung.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.